Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren. Mein Titel heißt Homosexualität im religiös-kulturellen Kontext. Das ist etwas anders als sozial-kulturellen Kontext. Ich habe recherchiert. Ich habe mich ursprünglich nicht dafür interessiert, aber ich habe recherchiert und es war letzten Endes sehr interessant. Denn selbstverständlich ist es auch so, dass in laizistischen, säkularisierten Staaten die vorherrschende oder ehemals vorherrschende Religion die Kultur prägt. Bei diesen Recherchen bin ich zur Überzeugung gekommen, dass das, was in der Antike unter Homosexualität verstanden wurde, mit dem, was wir heute unter Homosexualität verstehen, nichts gemeinsam hat. Ich erlaube mir daher, anhand einer Publikation von Herrn Christoph Ahlers in Berlin kurz das Wesen der Sexualität darzustellen, so wie die Sexualmedizin, die moderne Sexualmedizin, Sexualität verstanden haben möchte. Es gibt drei Achsen in der Sexualität, die die sexuelle Präferenz des Menschen beschreiben. Es ist die sexuelle Ausrichtung. Man ist auf ein gewisses Alter ausgerichtet und man ist auf ein gewisses Geschlecht orientiert. Das ist es, worauf ich hinaus möchte. Diese sexuelle Orientierung beschreibt also die sexuelle Attraktion durch eines der beiden Geschlechter. Und wir unterscheiden hier Gynephilie und Androphilie. Und es gibt die Gynephilie, das heißt die sexuelle Attraktion durch Frauen, und die Androphilie, die sexuelle Attraktion durch Männer bei verschiedenen Geschlechtern in unterschiedlichen Mengenverhältnis. So ist es so, dass wir rein statistisch davon ausgehen können, dass etwa 90% der Männer auf Frauen stehen, aber nur 10% der Männer auf Männer, aber 90% der Frauen auf Männer stehen, aber nur 10% der Frauen auf Frauen. Diese Verteilung allerdings ist gekennzeichnet durch eine transtemporäre Konstante. Wir gehen davon aus, dass in allen Kulturen zu jeder Zeit, in jeder sozialen Schicht dieses Mengenverhältnis in etwa gegeben sein wird. Es gibt auch für die Homosexualität und für diese Verteilung von Gynephilie und Androphilie eine Interspezies-Konstante. Das heißt, wir stellen etwa dieselben Verhaltensmuster in der sexuellen Attraktion auf ein bestimmtes Geschlecht bei den uns nächsten Artverwandten im Tierreich fest, nämlich bei den Primaten. Sexualität selbst wird definiert als intimes Zusammensein. Das ist wichtig, denn in der Antike, in der Bibel, im Alten Testament, im Neuen Testament wird Homosexualität nicht in einem emotionalen, nicht in einem psychosozialen Kontext genannt. Dort ist es einfach so, dass es sich hier um die geschlechtliche Vereinigung zwischen zwei gleichgeschlechtlichen Menschen, Frauen oder Männer ist. Bei den Männern natürlich auch mit Penetration, somit wird Analverkehr mit Homosexualität gleichgesetzt. Das ist natürlich heutzutage nicht mehr so. Wir haben die heutige Vorstellung von Sexualität umfasst nach Ahlers drei Formen. Es ist dies die autoerotische, die genitale und extragenitale Form der Sexualität, die alle gleichbedeutend sind. Sexualität also mit Geschlechtsverkehr ist im Falle der Homosexualität mit Analverkehr gleichzusetzen, ist in der modernen Auffassung von Sexualität falsch. Es ist wichtig, das zu verstehen, denn wir sprechen natürlich dann von Bibelstellen, und die sind natürlich eben, wie gesagt, ganz anders, als man heute Homosexualität verstehen würde. Es gibt auch drei Dimensionen der Sexualität. Wir sind heute in der modernen Sexualmedizin der Meinung, dass es drei Motive gibt, sexuell aktiv zu werden, die auch wieder gleichbedeutend sind. Das eine, die reproduktive Dimension, die eine sehr geringe Rolle spielt. Das ist insofern wichtig, weil ja Homosexuelle sich nicht vermehren können und ein Gutteil der Stigmatisierung von Homosexuellen auf deren mangelnde Fähigkeit, sich fortzupflanzen, beruht. Wir haben heute aber eine ganz andere Meinung. Sexualität ist nicht ein technisches Hilfswerk, sich fortzupflanzen. Es ist vor allen Dingen ein Medium mit einer geliebten Frau oder einem geliebten Mann zu interagieren, emotional. Es ist eine Kommunikationsform. Das ist die zweite Dimension der Sexualität. Und selbstverständlich gibt es auch die Lustdimension, die ja auch früher zumindest den Frauen aberkannt wurde. Der vorhergehende Vortrag dient ja letzten Endes, hat ja auch dazu gedient. Es geht ja nicht nur um die Verstümmelung. Es geht auch darum, dass man den Frauen die Lust an der Sexualität nicht gönnt oder nicht zusteht. Es ist eben wichtig zu wissen, dass Sexualität und Homosexualität im Alter einen anderen Kontext versteht, als es heutzutage ist, weil wir einfach zugestehen müssen, dass das Wissen über Biologie an sich in der Antike sehr, sehr gering war. Ich habe viel darüber nachgedacht, was haben denn die damals gewusst? Wir haben ja in unseren Vorstellungen über Homosexualität, auch bei den Philosophen der Antike, deren Einflussnahme ja auch auf die moderne Moral natürlich vorhanden ist. Was können die denn gewusst haben? Die haben nicht mehr und nicht weniger gewusst, als dass ein Mann mit seinem Sperma, dass er in die Frau injiziert, ein Kind erzeugt. Ich glaube, dass das dieses fehlerhafte und nicht vollständige Wissen über die Fortpflanzung auch ein Grund dafür ist, für das patriarchalische Gesellschaftssystem, der Mann als Erzeuger von Kindern, die ersetzt so quasi ein Kind in die Frau hinein, die es für ihn dann austrägt. Deswegen war ja auch der Samen, das männliche Sperma, in der Antike bei den Griechen eine heilige Flüssigkeit, anima vitae. Das muss man sich also schon mal vorstellen. Sexualität also als reines Mittel zur Fortpflanzung, die Ehe war eine Wirtschaftsgemeinschaft und die wurde auch aus machtpolitischen Gründen geschlossen. Das haben wir nicht, das muss man nicht in die Antike gehen, um diese Paradigmen noch geltend zu sehen. Homosexualität eben gleichgesetzt mit Analverkehr, also der technischen Abwicklung von Geschlechtsverkehr zwischen zwei Männern. Frauen kommen auch vor in meinem Vortrag, dadurch, dass sie aber nicht penetrieren oder nicht penetrieren können mit einem eigenen Organ, ist das in der Bibel kaum erwähnt, weil sie eben nicht im männlichen Sinne miteinander verkehren können, spielt die Homosexualität der Frau in der biblischen Literatur kaum eine Rolle. Wenn man dass die römisch-katholische Kirche, das Christentum, kennt das Alte Testament und das Neue Testament, wir alle wissen das. Tatsächlich gibt es Bibelstellen, die mehr oder weniger die Grundlage für den Hass auf Homosexuelle dienen. Und die Homophobie ist ja eher die Angst vor Homosexuellen, das ist wieder eine andere Geschichte. Ich spreche also nicht nur Homophobie ist es, wovon wir sprechen, es ist die Ablehnung aus Angst vor Homosexuellen. Wir sprechen hier, es ist eine Ablehnung, es ist eine Stigmatisierung, von der ich hier spreche. Levitikus, Altes Testament, sagt, du sollst nicht bei einem Manne liegen wie bei einer Frau. Angeblich haben ältere Bibelübersetzungen, Übersetzungen des Alten Testamentes, geheißen, du sollst nicht bei einem Knaben liegen. Wir haben da ausführlich diskutiert, dass dieser Passus jetzt, wenn hier steht, du sollst nicht bei einem Knaben liegen wie bei einer Frau, ja eher der Pädophilie gelten könnte, aber ich habe neuere Bibelübersetzungen recherchiert und festgestellt, das wurde verändert. Wenn in alten Übersetzungen noch der Knabe liegt, also man soll nicht bei einem Knaben liegen, ist es jetzt so, dass man eben nicht bei einem Manne liegen soll. Es gibt noch eine zweite Bibelstelle im Alten Testament, wenn jemand bei einem Manne liegt, wie bei einer Frau, so haben sie getan, was ein Gräuel ist und sollen beide des Todes sterben. Das heißt, auf diese sexuelle Praktik der homosexuellen Vereinigung steht im Alten Testament die Todesstrafe. Und es gibt Staaten, die auch heute noch auf homosexuelle Handlungen die Todesstrafe aussetzen und sich auf dieses Alte Testament berufen. Die Motive für den Hass an Homosexuellen, Samenvergeudung, nicht? Samen, das war, wie gesagt, eine heilige Flüssigkeit, betrifft ja auch das Masturbationsverbot. In den monotheistischen Religionen ist ja auch Masturbation verboten. Auch das ist ja eine Vergeudung einer heiligen Flüssigkeit. Es gibt die männliche Prostitution, ist hier gemeint, auch Knabenschändung. Da muss man ja wieder sagen, Knabenschändung und Homosexualität gleichzusetzen, ist ja wohl nicht dasselbe. Das eine ist definitiv als strafbarer Tatbestand Pädophilie oder sexuelle Aktivitäten mit Minderjährigen. Es steht aber Knabenschändung drin, die also tatsächlich verallgemeinernd auch als eine Textstelle gegen die Homosexualität gemeint ist. Vergewaltigung von Männern, weit verbreitet, war nicht nur so, ist auch heute noch so. Vergewaltigung von Männern, auch sexuelle Nötigung gibt es auch heute noch. Erinnern Sie sich an diesen Fall des Irakkrieges, wo eine englische Unteroffizierin männliche Soldaten geschändet hat, indem sie sie öffentlich hat masturbieren lassen. Und das Letzte noch, die Nichterfüllung von Geschlechtsrollenbildern. Es gibt in der römischen, in der griechischen Vorstellung von Sexualität den Primat der Virilität. Und dieser Primat, also Männer müssten männlich sein und effeminiertes Behavior, was eben bei Homosexuellen in einem gewissen Prozentsatz vorhanden ist, wird als besonders abstoßend gefunden. Wir haben das heute noch so, dass maskulin auftretende Männer kaum stigmatisiert sind oder kaum von Stigmatisierung berichten, weil man sie ja vielleicht gar nicht als homosexuell wahrnimmt. Aber die Effeminierten, die eben dann schon in Richtung Transsexualität gehen, denn es gibt ja dieses hetero-homo-transsexuelle Kontinuum, die sehr, sehr große Probleme haben mit Stigmatisierung auch in der heutigen Gesellschaft. Es gibt eben verschiedene Diskussionen. Man sagt, wenn man wohlwollend ist, also diese Textstellen sind so, dass sich auch Bibelgelehrte darüber streiten, was jetzt eigentlich gemeint ist. Es gibt zum Beispiel den Gender-Theologen Stefan Alkier. Er sagt, Liebe, Partnerschaft, Zärtlichkeit und Erotik zwischen Mann und Frau, zwischen Mann und Mann, Frau und Frau und würden in der Bibel seiner Meinung nach nicht verboten, ja nicht einmal als Problem gesehen. Jesus Christus übrigens hat sich nicht geäußert dazu. Die Behauptung, die Bibel verböte Homosexualität, kann so mit bei einer einigermaßen wohlwollenden Betrachtung nicht aufrechterhalten werden, ist seine Meinung. Ich möchte noch ganz kurz, ich habe noch zwei Stellen auch aus dem Neuen Testament, aus den Paulusbriefen. Da steht, weder Unzüchtige noch Lustknaben noch Knabenschänder werden das Reich Gottes erben. Also für uns ist es so, heutzutage in der modernen Vorstellung von Homosexualität, natürlich gibt es sowas wie Lustknaben und natürlich mag es sowas geben wie Knabenschänder, aber das gleichzusetzen mit Homosexualität ist nicht zulässig. Denn Knabenschänden darf man heute auch nicht, doch ist Homosexualität heute erlaubt zwischen zwei gleich starken Partnern in den unter Wahrung derjenigen Regeln, die auch für alle anderen sexuellen Handlungen zu gelten haben. Judentum, ich habe jetzt ein paar Religionen hier herausgenommen. Das Judentum tut sich sehr, sehr schwer mit Homosexualität. Das wissen wir auch, wenn man nach Israel reist, obwohl es in Tel Aviv eine der größten Prides gibt, weltweit, die international interessant ist, aber da wollen die nicht wirklich recht viel wissen. Wer Jude ist, steht in der Tora, tut so etwas nicht. Wer es tut, ist kein Jude. Und dann noch die Mishna, das ist also auch eine Textstelle, bekräftigt die biblische Androhung der Todesstrafe für den sexuellen Verkehr zwischen zwei Männern. Weibliche Homosexualität wird in der Bibel nicht erwähnt, definitiv nicht. Im Talmud allerdings, das ist so quasi die Durchführungsverordnung für die Tora, wird sie ebenfalls verboten, wenn auch nicht so schroff wie die männliche. Der Talmud sieht in den Liebesakten zwischen Frauen zwar kein Gräuel, aber doch eine Obszönität. Da gibt es dann noch die jüdischen Worte dafür, die ich nicht aussprechen kann, aber da gibt es eine eigene Ausdrucksweise dafür. Wenn man das Judentum heute ein bisschen beleuchtet, gibt es also grundsätzlich drei Gründe, warum es ein Verbot für Homosexualität gibt. Einerseits einmal wird argumentiert, dass die intime Vereinigung zwischen zwei Geschlechtsorganen, die von Natur aus nicht zueinander passen, wieder natürlich ist. Das heißt, es ist nicht normal, es ist wieder natürlich. Dann ist es so, dass der zweite Punkt, die Praxis der Zeugung von Kindern, die Praxis der Sexualität schließt die Zeugung von Kindern aus. Auch das höre ich heute in unserer Gesellschaft bei Nichtjuden immer wieder, warum denn Homosexualität nicht normal sei und warum sie zu verbieten wäre. Ganz einfach, weil eben keine Kinder daraus entstehen können, dann würden wir ja aussterben. Gibt es heute auch noch immer wieder diese Mentalität. Und weil sie die normale, intakte Familie zerstöre. Das sind die drei Motive, die ich auch hier höre. Wie oft wird auch bei uns behauptet, dass die Zulassung von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften oder gar der gleichgeschlechtlichen Ehe die natürliche Form der Familie zerstören wird. Das kann ich zwar nicht nachvollziehen, warum so argumentiert wird, aber es wird so argumentiert. Es gibt unterschiedliche Gruppen heutzutage. Es gibt keine Todesstrafe mehr gegen Homosexualität in Israel. Es ist auch in Israel Homosexualität offiziell nicht verboten. Israel ist ein Staat, der Menschenrechtskonventionen anerkennt, aber Homosexuelle sind sehr, sehr stark stigmatisiert. Ich habe mit Homosexuellen bei Juden auch hier bei uns gesprochen, aber auch in Tel Aviv. Sie sind meistens verheiratet, sind meistens heterosexuell liiert und gehen ihrer Homosexualität wirklich maximal ganz, ganz, ganz heimlich nach. Sich offen zu seiner Homosexualität zu bekennen, sagt Frau Professor Dr. Anson in Berlin, wird hier niemand wagen. Der Ausschluss aus der Gesellschaft wäre unvermeidlich. Die Ängste, Selbstzweifel und neurotische Störungen bei den jüdischen Schwulen und Lesben, die aufgrund ihrer Lebensgeschichte dennoch in einer orthodoxen Gemeinde ihre Heimat ziehen, kann man nur ahnen. Meine Erfahrungen, wie gesagt, mit eigenen Patienten aus dem jüdischen Kulturkreis sind dementsprechend. Es darf niemand wissen. Sie sind ganz, ganz heimlich. Weibliche Homosexuelle und Islam kommt jetzt. Also das ist die nächste Religion, die ich mir vorgeknöpft habe, ist der Islam. Der Koran enthält keine Textstelle zur weiblichen Homosexualität. Manche Koranausleger sind allerdings der Meinung, dass sich eine Sure, die Sure 4, Vers 15, gegen gleichgeschlechtliche Sexualität zwischen Frauen richtet. Gegen diejenigen wird hier geschrieben, von euch Frauen, die eine schändliche Tat begehen, müsst ihr vier von euch als Zeugen haben. Das ist interessant. Also Verurteilung gibt es nur, wenn vier Zeugen vorhanden sind, aber dann sehr wohl. Im Iran allerdings, ein muslimischer Staat, beruht die Gesetzgebung auf der Scharia, der zufolge auch bei Frauen die Todesstrafe anzuwenden ist und auch tatsächlich verhängt wird. Quelle: Andreas Mohr in Berlin. Männliche Homosexuelle und Islam. Es gibt sehr wohl Textstellen gegen die männliche Homosexualität. Sure 26, Buch Moses. Wollt ihr euch denn mit Menschen männlichen Geschlechts abgeben und vernachlässigen, was euer Herr euch in euren Gattinnen geschaffen hat? Gelehrte sehen in diesen Texten eher eine Verletzung des Gastrechtes oder die Vergewaltigung von Männern, aber andere wieder sehen das als eine Textstelle, die ganz allgemein gegen Homosexualität ausgelegt werden kann. Die offizielle Meinung heute ist, ganz ähnlich eigentlich der Meinung der römisch-katholischen Kirche, die romantische Liebe zwischen Männern wird, solange sie keusch ist, vom Islam akzeptiert. Ich habe ja auch im bischöflichen Ordinariat nachgefragt, die haben mir genau dasselbe, in Oberösterreich haben mir gesagt, jeder Mensch, Homosexuelle sind nicht stigmatisiert, es ist ihnen nur die Ausübungen der Sexualität verboten. Wer liebt und keusch bleibt, heißt es hier, und sein Geheimnis verbirgt und stirbt, der stirbt als Märtyrer. So ist das. Alle islamischen Rechtsschulen lehnen bis heute homosexuelle Handlungen als sündhaft ab. Die Strafe reicht von Auspeitschungen hin bis zur Todesstrafe. Islamische Gutachten zum Thema neueren Datums sind kaum vorhanden. Es gibt allerdings Strömungen aus den USA, die hier eine Liberalisierung anstreben, aber nicht sehr erfolgreich. In keinem islamischen Land gibt es Anerkennung von gleichgeschlechtlichen Paarbeziehungen. In den allermeisten mehrheitlich islamischen Strafen, auch der Türkei, ist Homosexualität nicht verboten. In anderen Staaten werden Haftstrafen angedroht, darunter auch interessanterweise Reiseländer wie Algerien, Ägypten, Malediven, Tunesien. Und in 7 Staaten, ausschließlich islamischen Staaten weltweit, droht die Todesstrafe. Darunter, nicht ganz interessant, Saudi-Arabien, Vereinigten Arabischen Emiraten, also auch Dubai. Ich habe einen Nachbarnbuben, der homosexuell ist und sich sehr, sehr gerne in Dubai aufhält, weil dort die Männer so schön sind. Er berichtet von einer sehr, sehr, sehr starken homosexuellen Subkultur. Allerdings wüsste ja er auch, wenn es wirklich hart auf hart geht, landet man tatsächlich im Gefängnis und wartet auf einen Prozess. 51% der Türken in Deutschland meinen, Homosexualität ist eine Krankheit. Das ist eine Umfrage aus 2012. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es unter Christen anders ausfallen würde. Also ich glaube, wenn man österreichische Christen, also nicht Türken, fragen würde, wäre das ganz ähnlich so. So, persönliche Konstruktion und Wahrung der Heterosexualität, meine Erfahrung, ich habe sehr, sehr viele Männer aus dem islamischen Kulturkreis, die sagen sich, die machen sich ein bisschen eine eigene Vorstellung von Homosexualität, um nicht Homosexualität zugeben zu müssen. Sie haben eine Ich-Dystone, sie sagen, sie sind ja gar nicht, als penetrierender Teil sind sie nicht homosexuell, sondern nur der Österreicher, der sich passiv ihm hingibt, ist ja eigentlich der Schwule. Das ist die eine, schläft seit 15 Jahren ausschließlich mit Männern als penetrierender Teil, also der eine ist penetrierend, der andere ist rezeptiv und sagt, er wäre gar nicht homosexuell. Dann hat ein anderer mir gesagt, ähnlich, auch schon mittlerweile lange sexuelle Karriere, gleichgeschlechtlich, er sagt, er könne nicht schwul sein, denn er hätte ja den Wunsch nach Familie und Kindern. Das heißt, alleine schon der Wunsch nach Familie und Kindern führt, es wäre für ihn Grund genug zu sagen, ich bin gar nicht schwul. Und ganz klar ist es so, dass diese Vorstellungen natürlich der modernen Vorstellung von Homosexualität widerspricht, die ja, wie gesagt, gar nicht genital ablaufen muss, sondern sich eigentlich in Tagträumen und erotischen Fantasien, Masturbations-, aber auch Sexualfantasien äußert. Buddhismus hat eine andere Meinung. Also ich habe hier Textstellen gefunden von Lamas. Das wird bei uns nicht als besonders wichtig erachtet. Das Wesentliche ist, dass natürlich auch Buddhisten sexuelle Normen zu erfüllen haben, die aber jeder Form von Sexualität gilt, das heißt die Enthaltsamkeit. Er sagt, also gibt es einen Lama Ole Nidal, den ich da zitiere, ich glaube, in homosexuellen Verbindungen geschieht dasselbe wie in heterosexuellen. Und er sagt dann auch noch, ich denke, die sexuelle Orientierung ist nur eine von ganz vielen Eigenschaften, die den Menschen ausmachten und ist für die Ganzheit nicht so bedeutend. Der Dalai Lama sieht auch, das ist der oberste, das Kirchenoberhaupt der Tibeter, sieht gleichgeschlechtliche Ehen als unproblematisch. Er sagt, es sei eine individuelle Entscheidung. Es gibt eine Stigmatisierung von Homosexualität in Afrika und die ist interkonfessionell. Also man muss jetzt sagen, ich habe das sehr, sehr genau, ist interessant, es ist dort nicht so, dass nur muslimische Staaten, sondern alle, nämlich Staaten mit Naturreligionen, Staaten, die überwiegend christlich sind und Staaten, die auch islamisch sind, dass die alle gleichsam einen Hass auf Homosexuelle haben. Und das ist bedingt dadurch, dass sie glauben, dass die Homosexualität erst durch die europäischen Kolonialherren nach Afrika verschleppt wurde. Es ist hier eigentlich dieser Hass auf den ehemaligen Kolonialherren, den Europäer. Griechenland, ganz kurz, ich weiß, ich muss mich jetzt beeilen. Griechenland, das alte Griechenland wird ja als homoerotisch dargestellt, das stimmt natürlich nicht. Die sogenannte Päderastia heißt das, dass ein älterer, einen jüngeren, maximal 17-jährigen jungen Mann, dann musste er nämlich die Verbindung lösen mit diesem 17. Geburtstag, dass er sein älterer Mann, einen jüngeren Mann so quasi in die Sexualität einführt. Das ist ein Initiationsritual, wie wir es auch bei anderen Kulturen haben. Zum Beispiel bei den Samurai in Japan, hat mit homosexueller Gesellschaft nichts zu tun. Homosexualität im Erwachsenenalter ist in den meisten Kulturen, also in den Stadtstaaten, verboten. Es gibt im späteren Makedonien offensichtlich in den sogenannten höheren Gesellschaftsschichten Homosexualität. Es war ein Oberschichtenphänomen, zahlreiche Mitglieder, ein Zitat, der Führungsschicht wurde Männerliebschaften nachgesagt, so auch Philipp II. Und Alexander. Wichtig ist nur, dass die Homosexualität der Griechen nicht anders geordnet war als woanders. Also im Erwachsenenalter durften Männer nicht sexuell aktiv werden. Ein Initiationsritual, was mit Homosexualität in dem Sinne, wie ich das hier jetzt darstellen möchte, nichts zu tun haben. Es gibt einige Quellen zur weiblichen Homosexualität für Sparta. Solange eine Beziehung auch wieder zwischen älteren und jüngeren Frauen belegt ist, im Rahmen des Erziehungssystems, vergleichbar wie diese sogenannte Päderastie zwischen den Männern. Und dann gibt es eine Ausnahme, das muss tatsächlich, scheint historisch zu sein, die Insel Lesbos sein, nach denen ja homosexuelle Frauen genannt sind. Es gibt in der Dichtung auf der Insel Lesbos zahlreiche Belege für gleichgeschlechtliche Liebe unter Frauen. Diese Beziehungen wurden offensichtlich akzeptiert. Sie wurden erst in klassischer Zeit unter athenischem Einfluss in negatives Licht dargestellt. Also das scheint schon der Fall zu sein. Antikes Rom, also das antike Rom, also Rom hat eine tausendjährige Geschichte, man kann sich vorstellen, dass man das ein bisschen splitten muss. Ich kann aus Zeitgründen jetzt wirklich nur ganz allgemeine Statements hier abgeben. Das alte Rom hat Homosexualität verpönt und mit Todesstrafe belegt. vor allen Dingen passives Sexualverhalten, also wieder so, dass der Penetrierende kaum Strafen zu fürchten hat, denn er hätte ja männliches Verhaltensmuster an den Tag gezeigt, an den Tag gelegt. Wer dann letzten Endes oder welches Geschlecht letztlich penetriert wird, wurde offensichtlich für die Rechtsprechung nicht so viel wichtig erachtet. Es ist ganz einfach unter dem sozial geforderten Primat der Virilität auch wieder der Rezeptive, der seiner Männlichkeit nicht gerecht wurde, der überwiegend stigmatisiert wurde. Später muss sich das verändert haben. Es muss weit verbreitet eine Subkultur gegeben haben, die auch eine gewisse Akzeptanz erfahren hat. Graffiti in Pompeji sprechen ihre eigene Sprache. Dort wird Oralsex und Analsex zwischen Männern, auch erwachsenen Männern, ganz, ganz einfach dargestellt und auch an die Wand gemalt. Wie gesagt, auch hier wieder, auch hier und dort auch wieder die negative Darstellung von der passiven Männer. Es hat später dann eine Subkultur gegeben, das hat mir insofern gefallen, Cruising Areas hat es gegeben, so nennt man das heute, also Gegenden, die, wo Homosexuelle wissen, dass sie sich treffen, das sind Parks, das sind Straßen, das soll es schon um 200 vor Christus gegeben haben, auch öffentliche Bäder. Ich denke mal so an das lustige Treiben in gewissen Bädern, den türkischen Bädern, da soll das ja auch so sein, das ist ein bisschen ein Kontext zu dem, wie wir es heute haben. Eine Kultur ist mir vorgekommen, da, wenn das stimmt, was ich gelesen habe, und ich habe mich bemüht, es authentisch und seriös zu recherchieren, die Kelten. Da gibt es ein Zeugnis über keltische Homosexualität, niedergeschrieben von Aristoteles. Er muss seine Informationen aus erster Hand gehabt haben, er hat es selbst persönlich hingeschrieben, er bemerkte, dass es bei den Kelten sexuelle Beziehungen unter Männern gesellschaftlich anerkannt waren, und schreibt da hinein, obwohl sie ansehnliche Frauen haben, geben sie sich sehr wenig mit ihnen ab. Sie sind vielmehr von einer wilden Leidenschaft zu Umarmungen mit Männern erfasst. Sie pflegen auf Tierfällen am Boden zu liegen und so weiter. Historische Bibliothek, das muss wohl so gewesen sein. Ich habe jetzt noch ein paar Quellen. Also ich habe eine ganze Liste. Ich bin gleich am Ende, denn ich glaube, die 22 Minuten sind, 26 Minuten habe ich schon, 4 Minuten überzogen. Aber ich möchte das doch noch sagen. Es gibt eine ganze Liste von Staaten, die Homosexualität zwischen Männern bestrafen mit 3 Jahren Gefängnis. Es gibt eine kürzere Liste mit 5 Jahren. Es gibt eine ganz kurze Liste mit 7 Jahren. Es gibt eine unheimlich lange Liste, 10 Jahre. Interessanterweise ist es so, dass alle diese Staaten von der Queen als Staatsoberhaupt regiert werden. Das heißt, wir haben in Europa ein Staatsoberhaupt in Form der britischen Königin, die Staaten vorsteht, wo Homosexualität mit 10 Jahren Haft bestraft wird. Ebenso ist die Queen Staatsoberhaupt von Staaten, in denen 14 Jahre Haft angedroht werden, 15 Jahre Haft, 20 Jahre gibt es für 20 Jahre Bestrafungen in einem christlichen Land und einem islamischen Land. Uganda ist das christliche, Malaysia das islamische Land, 25 Jahre ebenfalls Sansibar, Trinidad, Tobago. Aber bei lebenslänglich ist sogar auch die Queen wieder mal mit dabei, und selbst 2 buddhistische Länder reihen sich ein. Lebenslängliche Strafe auf homosexuelle Handlungen bei einer ganzen Liste von Staaten. Und dann kommt aber der Absatz, der letzte, der traurigste, aber Schwule töten, das schaffen nur islamische Länder. Besonders deutlich wird dies an Nigeria, wo es auch sehr viele Christen gibt, aber die Todesstrafe gibt es nur in den Provinzen, wo die Scharia herrscht, also der Islam das Gesetz ist. Nigeria ist teils christlich, teils islamisch. Die Todesstrafe auf Homosexualität gibt es nur in den muslimisch regierten bzw. verwalteten Ländern. Und obwohl Uganda das erste christliche Land werden will, das ebenfalls die Todesstrafe auf Homosexualität verhängt, das heißt, die werden schön langsam, es wird ein christliches Land geben demnächst, wo auch die Todesstrafe auf homosexuelle Handlungen droht. Es gibt nur ein einziges Land, wo man wirklich von einer egalitären Behandlung von gleichgeschlechtlich und verschiedengeschlechtlich liebenden Leuten reden kann, das wäre Island, die zurzeit von einer offen lesbisch lebenden Ministerpräsidentin regiert wird. So, das wären meine Ausführungen gewesen. Einen kurzen Nachsatz noch. Es gibt nicht nur alte Religionen, sondern auch neue. Ich habe gerade eben vor wenigen Minuten die Scientologen recherchiert. Sie sagen, dass ihnen die sexuelle Orientierung nichts ausmacht, nach dem Motto, sie sagen, dass die sexuelle Orientierung durch einen Scientologen nicht stigmatisiert werden darf. Das ist das, was ich gehört habe von der mir bekannten Religion aus neueren Zeiten. Vielen Dank. Thank you.